Klar, man hat sich ausgemalt, man möchte diese Firma mit seinem Vater zusammen machen. Damals an dem Montag, krasse Geschichte wie heute, hingegangen, Belegschaft zusammengerufen. Vor der Belegschaft gesagt, wir machen weiter. Das war vom Tod an dem Samstag direkt an dem Montag folgend. Am Sonntag saß der Unternehmensberater hier, am Montag sind wir vor die Belegschaft getreten. Das ist bis jetzt eine der größten Problematiken, dass nach außen hin jeder immer sagt, ja, ihr seid ja ein Unternehmen, es läuft ja alles gut und ihr seid ja Unternehmer und...
Leave Your Mark ist der Podcast rund um Unternehmensnachfolge. Wie meistern Nachfolger ihre größten Hürden? Welche Herausforderungen liegen auf dem Weg und welche Werkzeuge braucht man, um diese zu meistern? Freu dich auf konkrete Tipps, inspirierende Erfahrungen und mutmachende Geschichten. Von Strategie bis Führung, alles, was du für deine erfolgreiche Nachfolge brauchst.
Ja, und bevor wir jetzt gleich zur Folge starten, habe ich noch einen kleinen persönlichen Einschub. Denn wir haben bei Nabonix einen ziemlich unverschämten Anspruch. Wir wollen nämlich den besten Nachfolge-Check entwickeln, den es jemals gab. So selbstverständlich wie eine Immobilienbewertung, wenn man ein Haus besitzt oder ein Blutscreening beim Arzt, damit jeder Unternehmer und Unternehmerin genau weiß, wo er oder sie steht, was optimiert werden kann und wie viel Potenzial eigentlich im eigenen Unternehmen steckt, bevor es überhaupt um Verkauf, Übergabe oder Nachfolge geht. Und weil wir das ernst meinen, öffnen wir den Readiness-Check jetzt genau für 8 Betriebe und das Ganze sogar kostenfrei. Das ist aber nicht als Geschenk gemeint, sondern vielmehr als gemeinsame Entwicklungsrunde. Das heißt, wir wollen von echten Unternehmern und Unternehmerinnen hören, wie präzise die Analyse zutrifft, welche Perspektiven überraschen und vor allem, wo wir noch besser werden können. Und genau das ist der Deal. Ihr bekommt von uns eine fundierte Standortanalyse, konkrete Handlungsempfehlungen und den direkten Vergleich, wie euer Betrieb im Markt dasteht. Und wir bekommen einfach ein ehrliches Feedback, damit der Readiness-Check endgültig zum Standard für erfolgreiche Nachfolge wird. Und damit das gelingt, solltest du, wenn du jetzt selbst Übergeber bist oder jemanden kennst, einfach in den Shownotes nachsehen, auf die Mailadresse klicken und uns ganz kurz schreiben. In diesem Sinne, viel Spaß bei der Folge.
Es ist Dienstag, es ist jeder Podcast-Zeit und ich darf wieder irgendwo mitten in Deutschland rumseppen in sehr spannende Unternehmen. Und heute bin ich ja eine Art Hidden Champion irgendwie gefühlt, und zwar Goldenstedt. Für viele, die Goldenstedt nicht kennen, Goldenstedt ist jetzt nicht, würde ich mal behaupten, der Nabel der Welt. Und nichtsdestotrotz gibt es hier ein wunderbares Unternehmen, und zwar Windhorst Stahl und Metallbau GmbH, wenn ich das richtig gesagt habe. Und ich sitze natürlich wieder nicht alleine hier, sondern ich habe einen wunderbaren, einen jungen Unternehmer, 35 Jahren vor mir. Hallo Tiag.
Hallo Alex. Schön, dass wir hier sind.
Ja, schön, dass ich hier sein darf. Bevor wir heute über deine Nachfolgereise sprechen, interessiert natürlich immer die Leute als allererstes, wer sitzt hier jetzt eigentlich gerade vor mir? Erzähl doch mal vielleicht ein, zwei Sätze über dich.
Wie du gesagt hast, hier sitzt Tiag, 35 Jahre alt. Wir sitzen hier in der Firma Windhorst, Stahl- und Metallbau. Wir sind eine Firma, die dafür da ist, sag ich mal, Stahlkonstruktionen in architektonischer Bauweise zu bauen. Wir sind mit hier in etwa um die 35 Leute und ich bin hier als Prokurist in der Geschäftsleitung tätig, zusammen mit meinem Bruder, der die Betriebsleitung macht, und meiner Mutter, die die Geschäftsführung übernommen hat, wo wir bestimmt nachher nochmal drauf zu sprechen kommen. Bei uns geht's wirklich in erster Linie darum, Bauwerke zu bauen, die so keiner aus Stahlbau machen kann. Ich sag mal, wir sind der GU unter den Stahlbauern, wenn es darum geht, Dachkonstruktionen mit ETFE oder Membrandächern zu bauen.
Ja, ich muss auch noch so ein bisschen ergänzen, als ich im Vorfeld recherchiert habe, habe ich gesehen, was für geile Projekte ihr auch macht. Also das ist ja jetzt nicht nur irgendwas, ich sag's mal ganz salopp, irgendwas zusammenkloppen, sondern wenn ich das richtig gesehen habe, ihr durftet mitbauen an beispielsweise der Halle an beim Allwetter Zoo in Münster, an der Fußballarena in Jena, wenn das korrekt, richtig ja. ist, im Stuttgarter Hauptbahnhof.
Stuttgarter Hauptbahnhof im Grunde genommen, also das neue Stuttgart 21, sage ich mal, sind wir daran beteiligt. Bonn International School, weltweit, Jacksonville, nicht Stadion, sondern es gibt ein anderes Stadion, das heißt Dolphin Stadion. Da sind wir beteiligt. Wir sind weltweit vertreten, auch wenn wir aus diesem kleinen, schönen Goldenstädt hier kommen.
Ja. Und das merkt man übrigens auch. Also als ich so ein bisschen gestöbert habe, was du im medial immer so loslässt, habe ich so zwei Sachen aufgegriffen. Wir wollen nicht nur Projekte fertigstellen, sondern wir wollen wirklich Orte schaffen, wo die Menschen begeistert werden.
Das ist das Ziel. Also ich sag mal, bei uns ist es so, Anfragen kommen hier viele rein in die Firma. Ziel ist es für uns immer im Grunde genommen, dass wir sagen, wir wollen die Projekte gerne realisieren, die wirklich anspruchsvoll sind. Also für uns ist alles, was Serienfertigung, Fließbandfertigung, da sind wir eher ja klein aufgestellt. Das machen wir zwar, aber unser Augenmerk liegt auf dem Personal, auf unserem Personalbaum. Und mir und meinem Bruder, so wie meiner Mutter, ist es eigentlich immer wichtig, Projekte zu realisieren. Vorsichtig gesagt, was noch keiner gemacht hat. Also oft sind unsere Projekte, es kommt irgendjemand mit irgendeiner Grundidee und sagt, ja, wir wollen hier ein verschiebbares Tor haben, ingebogen. Gibt es auf der Welt in der Hinsicht jetzt erstmal, sagt man, ja, gibt es. Aber wenn man sich es im Detail anguckt, sind diese Projekte eigentlich alles Einzelstücke.
Mhm. Ich finde auch, das merkt man. Man merkt, dass das mehr ist als für euch jetzt nur eine reine Arbeit, sondern diese Begeisterung, die du vorhin auch ausgesprochen hast. Ich finde das echt begeisternd, also inspirierend. Für mich die Frage, war es denn schon, egal jetzt erstmal um das Wie, aber war dir schon immer klar, dass du hier in das Unternehmen einsteigen wirst?
Ja, es gab ja im Grunde genommen eine Situation, wo ich habe eine Lehre gemacht als technischer Produktdesigner, war also schon immer so in diesem Kreativen, sag ich mal, tätig, bin dann dort in einem Unternehmen in Wildeshausen gewesen, habe danach angefangen, normal als Geselle zu arbeiten. Dann gesagt, ja, es ist noch nicht das Ende, ich möchte jetzt weitergehen. Hab meinen Techniker angefangen, neben der Schule Vollzeit zu machen und nebenbei trotzdem Vollzeit zu arbeiten. Also war irgendwie schon immer dieses Unternehmertum, arbeiten selbstständig. Und dann ist es halt so gekommen, dass ich damals erst überlegt habe, ob ich dann für meinen Ausbildungsbetrieb ins Ausland gehe, nachdem ich den Techniker fertig habe für ein Jahr. Da ist man sich damals dann geldlich nicht zusammengekommen, sage ich mal, weil man den Geld von dem Dritte Weltland vorsichtig gesagt mir zahlen wollte, um dass ich da arbeite, wo ich gesagt habe, ja, das passt irgendwie nicht so ganz zusammen. Und dann habe ich gedacht, ja gut, jetzt hast du hier gearbeitet, dann fängst du jetzt doch ein Studium an und habe dieses Studium angefangen im Maschinenbau. Habe also mein Techniker vorher Maschinenbau gemacht, das Studium. Und es ist im Grunde genommen so gewesen, dass als das erste Semester angefangen habe, hat man schnell festgestellt, die Semester sind ähnlich wie das, was im Techniker gemacht worden ist. Das heißt, ich habe gleich erstes, zweites, drittes und viertes Semester im ersten Semester belegt.
Okay, wow.
Hatte relativ viele Credits nach dem Ende des ersten Semesters. Und dann kam durch Zufall mein Vater, dass er die aktuelle Firma, in der wir uns jetzt gerade befinden, übernehmen wollte. Dort vorher 10 Jahre gearbeitet, wollte sie es übernehmen und wusste, dass im Büro jemand, wenn er sie übernimmt, geht, weil die Person nicht unter ihm arbeiten möchte. Daraufhin hat er mich gefragt, ob ich nicht herkommen möchte. Und das war zu dem Zeitpunkt, war das Semester, war mir echt langweilig. Ich habe mir gefeiert und trotzdem diese 4 Semester irgendwie gleichzeitig belegt und habe gesagt, ganz ehrlich, dann schmeiße ich jetzt hier alles hin und komme dahin, weil das irgendwie so mein Traum war, mit meinem Vater dann zusammen in der Firma zu arbeiten und, sag ich mal, man da endlich sich verwirklichen konnte, sag ich mal.
Das ist ein schöner Traum. Ein mutiger Schritt vor allem dann auch für sich zu sagen, okay, ich breche jetzt mal meine Zelte ab, weil ich, glaube ich, eine bessere Alternative sehe oder auch spüre, ja. Und manchmal muss man die Chancen ja auch so nehmen, wie sie kommen. Wenn ich vielleicht so einsteigen darf, aus dem Traum ist ja nur bedingt was geworden. Was ist passiert?
Ja, was heißt bedingt? Selbst und ständig ist ja dadurch irgendwie angefangen. Und der Traum von meinem Vater ist eigentlich, sag ich mal, in der ersten Linie nach weiteren 8 Monaten zerbrochen, sag ich mal. In dem Sinne, dass mein Vater 10 Jahre lang in diesem Unternehmen gearbeitet hat. Man muss dazu wissen, dass das Unternehmen vorher von der Familie Windhorst kommt, weil wir sitzen ja eigentlich heute ja mit mir als Bethke, sag ich mal, und mein Bruder und meine Mutter auch Bethke. Und die Familie Windhorst hat diese Firma, sag ich mal, gegründet, aufgebaut. Dann gab es aufgrund dessen, es gab in Delmenhorst einen großen Stahlbauer, Magnus Müller, da hat mein Vater früher auch gearbeitet. Der war einer der größten Stahlbauer Deutschlands zu dem Zeitpunkt, Ende der 90er, sage ich mal, und hat auch Aufträge mit der Firma Windhorst, die es damals schon gab, abgewickelt. Und dann stand das Unternehmen schon mal in einer Krise in den Anfang der 2000er. Und dann ist mein Vater hier zugekommen und mein Vater hat es gemeinschaftlich mit den Besitzern und über verschiedene Wege aus dieser Krise geholt, war aber nie Besitzer. Es gab stille Teilhaber. Mein Vater hat alles geleitet, sag ich mal. Und dann ist es so gewesen, dass man damals die beiden stillen Teilhaber, die hier waren, hatten selber große Firmen und haben dann irgendwann Ende 2014 gesagt, wenn mein Vater möchte, könnte er es übernehmen. Und das war damals dann die Entscheidung oder der Traum von meinem Vater, den er dann gemacht hat, worauf ich ja mit eingestiegen bin. Dann hat mein Vater mich 8 Monate überall mit hingeschleppt. Und dieser Traum ist, sag ich mal, im August 2025 dann leider zu Ende gegangen, indem mein Vater 8 Monate nach seinem Traum verstorben ist und wir dann hier standen.
Sicherlich keine einfache Situation, weil man sich das ja ein bisschen anders ausgemalt hat, ein bisschen.
Klar, man hat sich ausgemalt, man möchte diese Firma mit seinem Vater zusammen machen. Mein Bruder hat im Juli angefangen, hier zu arbeiten, hat am 1.8. unter meinem Vater eigentlich eine Ausbildung gestartet. Und dann, sag ich mal, an dem Todestag von meinem Vater, wo wir diese Nachricht bekommen haben, waren wir morgens als Brüder hier in dem Unternehmen alle am Arbeiten, während mein Vater eigentlich in Hamburg auf seiner Reise war, sage ich mal.
Mhm.
Ja, dann stand man hier und am Wochenende direkt war dann Unternehmensberater, wie soll das hier weitergehen und was weiß ich. Ich war zu dem Zeitpunkt, das ist jetzt ziemlich genau 10 Jahre her im August, ich war 25, mein Bruder war 21 und meine Mutter hat zu dem Zeitpunkt hier gar nichts zu tun gehabt. Und es ist im Grunde genommen so gewesen, dass dann wir relativ schnell an dem Wochenende, am Sonntag Unternehmensberater da hatten und so weiter, festgestellt haben, oder meine Mutter festgestellt hat, mit dem Unternehmensberater werden wir nicht weitergehen. Ich in meinem vielleicht jugendlichen Leichtsinn, sage ich mal, gesagt habe, ja, ist egal, wir müssen hier weitermachen, weil wir auch nicht wissen, was davon privat alles abhängt, sei es Gehalt von meinem Vater, sei es die Schulden. Man hat ja, sag ich mal, diese Firma übernommen im Januar und hat sie übernommen mit Schulden, mit allem drum und dran und hat, sag ich mal, also man muss einfach sagen dazu, wir waren schon immer, Familie Bethke war schon immer Lebemensch und Problemlöser, sag ich mal. Mein Vater hat es hingekriegt, diese Firma mit vorsichtig gesagt nichts in seinem letzten Hemd zu nehmen, weil das sein Traum war und hat sich diesen verwirklicht. Wir standen natürlich 8 Monate danach und haben gesagt, so, wie kriegen wir es jetzt hin, dass das hier zum einen für die damals 20 Leute weiterläuft, zum anderen weiterläuft für auch meine Mutter, dass es da funktioniert, gegebenenfalls auch für uns Kinder. Ich habe 3 Brüder, 2 haben zu dem Zeitpunkt, sag ich mal, Ausbildung / studiert. Und wie klappt das jetzt, wenn man alles auf eine Karte gesetzt hat?
Du hast ja gerade schon so ein bisschen die Schritte erzählt, wie das in dem Moment war, in so einem emotionalen Moment natürlich auch zu sagen, es muss jetzt irgendwie weitergehen. Wie war das für dich? Hast du das realisiert oder wie hast du das für dich in dem Moment wahrgenommen? Versuch uns mal ein bisschen mitzunehmen.
Naja, realisiert, man hat in der Zeit einfach funktioniert. Also wir haben danach, nachdem das war, ich habe hier teilweise, kann man eigentlich gar nicht erzählen, 18, 19 Stunden gesessen. Meine Mutter und mein Bruder ähnliche Zeiten, sage ich mal. Man hat dort wirklich einfach funktioniert. Man hat geregelt, man musste, sei es vom Erbscheingeschichten, sei es davon, dass es zu dem Zeitpunkt, ich war zu dem Zeitpunkt noch kein Prokurist, wenn man es nachschlägt, bin ich irgendwann erst im September oder im Oktober, ich könnte es nicht mal genau sagen, weil man hat da einfach funktioniert, eingetragen als Prokurist. Das heißt, es gab keine Kontovollmachten. Man musste an die Lieferanten überall rangehen. Man war natürlich gerade sowieso nach 8 Monaten in diesem Umbruch. Man hat einfach funktioniert. Man hat einfach wirklich alles, was irgendwo geht. Wir haben damals an dem Montag, krasse Geschichte wie heute, hingegangen, Belegschaft zusammengerufen. Vor der Belegschaft gesagt, wir machen weiter. Das war vom Tod an dem Samstag, direkt an dem Montag folgend. Am Sonntag saß der Unternehmensberater hier, am Montag sind wir vor die Belegschaft getreten. Dann sind wir hingegangen, haben jeden Lieferanten, der zu dem Zeitpunkt war, das noch relativ klein, jeden Kunden zu dem Zeitpunkt angerufen und gesagt, wir brauchen jetzt in Anführungszeichen Minimalzeit. Es wird weitergehen. Wir haben uns entschieden, es wird hier weitergehen. Wir werden weitermachen. Kann sein. Und wir bitten jeden um Unterstützung, Hilfe in jeglicher Form. Weil man dazu wissen muss, zu dem Zeitpunkt waren im Büro mein Vater, ich, mein Bruder und eine Buchhaltungskraft. That's it. Zu dem Zeitpunkt. Und dann ist es halt so gewesen, dass wir uns dann entschieden, oder meine Mutter, damals habe ich, sage ich mal, das vielleicht verteufelt, heute sage ich zu dem Zeitpunkt die richtige Entscheidung, meine Mutter die Geschäftsführung übernommen hat, obwohl sie mit dem Unternehmen nie was zu tun hatte, muss man einfach nochmal ganz klar sagen. Vielleicht hat sie meinen Vater mal von irgendeinem Pfingstbaumsetzen abgeholt oder sonst was, aber hat nie irgendwas an Buchhaltung, Personal, sonst was damit zu tun gehabt. Klar, das, was mein Vater zu Hause berichtet hat oder wie auch immer. Und hat dann damals gesagt, sie übernimmt die Geschäftsführung, damit mein Bruder und ich, die gesagt haben, ey, wir machen weiter, wir wollen das hier reißen, damit wir eine weiße Weste haben. Heißt, wenn irgendwas schiefgegangen wäre, wenn irgendwas in den letzten 10 Jahren kaputt gegangen wäre, wie auch immer, hätten wir jederzeit ein neues Unternehmen, weil man darf ja dann kein neues Unternehmen aufmachen, wenn man etwas insolvenztechnisch oder wie auch immer verbockt hat oder so, dass wir ein neues Unternehmen aufmachen können. Eine ganz spannende Sache war damals, das wird man wie heute, weiß ich bis heute ganz genau, wir hatten damals halt mit dem Unternehmensberater an dem Sonntag gesessen und gesagt, das geht nicht. Der Unternehmensberater war aber gleichzeitig auch unser Steuerberater zu dem Zeitpunkt. Das heißt, man muss dazu wissen, wir haben 2014 einen Steuerberater gehabt, den hat mein Vater gewechselt mit dem Unternehmensberater, als er das Unternehmen übernommen hat. Und im August, 8 Monate danach, hatten wir wieder einen Wechsel, weil meine Mutter gesagt hat, wir machen das alles, wir kriegen das alles zusammen irgendwie hin. Meine Mutter war Lehrerin, also war einen ganz anderen Job als hier Stahlbau, Bilanzen, Personal, all was dazugehört. Also es war schon beeindruckend. Wir haben alle versucht, irgendwie unser Bestes zu geben. Die Schule erst Freistellung, dann Teilzeit nachher. Heute ist sie komplett im Unternehmen drinne. Und wir haben damals eine Situation gehabt, Unternehmensberater, Steuerberater, mit dem können wir nicht. Meine Mutter wollte nicht zu dem Zeitpunkt. Ich habe immer gesagt, ich würde es machen. Ich glaube auch heute, es war genau richtig, was wir damals alles so gemacht haben. Sage ich aber auch erst heute. Damals war ich viel dagegen. Hab dagegen geschossen teilweise. Aber da war so eine Situation. Man muss dazu wissen, mein Vater hat immer alle Unterlagen, die privat waren, in einen Schuhkarton gepackt, vorsichtig gesagt, und zum Steuerberater gebracht, um seine private, sag ich mal, Steuererklärung zu machen. So wie das viele auf der Welt machen, sag ich mal. Und dann haben wir damals diesen Steuerberater eingeladen hierher und haben gesagt, Herbert, wir müssen, du kennst sogar die Familie, Herbert Fablau, wir brauchen einen Steuerberater, weil wir werden mit dem Alten nicht klarkommen, wir brauchen jetzt deine Hilfe. Und dann war Herbert Wappler hier, wir haben hier gesprochen, haben ihm das System, die Struktur des Unternehmens gezeigt. Wir standen nachher draußen und ich sag mal, in der Situation kamen uns allen die Tränen, aber auch Herbert als Steuerberater, der uns privat kennt, wo er sagt, ey, der kommt immer nur mit Zetteln. Und im Unternehmen war es aber strukturiert. Vielleicht nicht perfekt, es war damals nicht perfekt. Warenwirtschaft habe ich eingeführt. Wir haben verschiedenste Systeme eingeführt, um es weiter zu strukturieren. Aber er hatte alles, was Zahlen anging, komplett zusammen. Da war damals die Situation, dass Herbert gesagt hat, wow, da müsste ich euch helfen. Eine der Personen, die uns wirklich geholfen hat zu dem, wo wir heute sind, der uns bis heute begleitet seit 10 Jahren. Eine der Personen, die gesagt hat, ja, wir müssen jetzt funktionieren, wir kriegen das hin.
Cool. Sehr schön. Das ist ja genau in solchen Ausnahmesituationen, und das ist ja eine absolute Ausnahmesituation, auch mal sehr kontroverse Entscheidungen zu treffen. Und wenn man beispielsweise jemanden hat, wo man wirklich sagt, okay, das funktioniert menschlich nicht. Gerade wenn es menschlich sowieso sehr, sehr schwierig ist, jemanden zu finden, dann muss man auch Entscheidungen treffen, logischerweise. Und weil, wie du schon gesagt hast, die Aussage, wir machen weiter, heißt natürlich auch, wir machen weiter. Und mit allen Konsequenzen, was es damit auch auf sich hat. Klassischerweise beginnt ja so eine Unternehmensnachfolge oder so ein Generationswechsel oft in etwas kleineren Schritten. Man bekommt als erstes kleine Projekte, man hat vielleicht eine erste kleine Abteilung, dann trägt man nach und nach mehr Verantwortung, bis dann irgendwann so offiziell der Stabswechsel so ist, im gewissen Zeitraum. Bei dir war das ja, wie du es gerade schon erzählt hast, komplett anders.
Ja, mit einer Ausnahme muss man dazu sagen. Es ist so gewesen, dass nachdem ich am 01.01.2015 hier angefangen habe unter meinem Vater, es spannend war zu sagen, da kann man jetzt im Rückblick drauf blicken. Damals hat man sich nicht so viel bei gedacht. Da ist man natürlich so gestartet, wie du es gerade sagst. Kleine Projekte angefangen zu rechnen, kleine Projekte zu kalkulieren. Ich sag mal, von dem 5-Euro-Teil in Richtung 500, in Richtung 1000, in Richtung irgendwann 50.000. Also ich sag mal, ich war über die 8 Monate irgendwo, wo hätte ich gesagt, bei so einer Kalkulationssumme nachher von so um die 100.000, was man mir dann zugetraut hat. Aber mein Vater hat mich und meinen Bruder, auch wenn mein Bruder nur eigentlich bis zum Tod 1,5 Monate hier war, gefühlt zu jedem Termin, und ich rede nicht von den Terminen, wo es darum geht, nur geschäftlich zu reden, sondern ich rede auch von den geschäftlichen Terminen. Ich sag mal, eine der letzten Sachen, die ich mit meinem Vater gemacht habe, ist zu einem AC/DC-Konzert von einem unserer Lieferanten zu gehen und dort die Kontakte geknüpft. Die ganzen Verbindungen, das ganze Networking, was man immer alles sagt, über 8 Monate wirklich exzessiv, sei es beim Essen, sei es zu irgendwelchen Geschäftsessen, wo du sagst, ja, da haben wir doch gar keine Zeit zu, wir müssen arbeiten. Würde ich auch heute noch sagen, habe ich eigentlich keine Zeit zu. Gleichzeitig weiß ich, so wo du mich angesprochen hast wegen Podcast und so weiter, wo ich gesagt habe, ja, ich weiß, ich muss mir eigentlich diese Zeit nehmen, weil die bringt uns menschlich, geschäftlich weiter. So, und das ist damals, mein Vater hat mich da überall mit hingenommen und hat auch meinen Bruder überall mit hingenommen in diesen 1,5 Monaten. Und nur deswegen wussten wir, wo liegt was. Ich wusste zu dem Zeitpunkt, dass mein Vater verstorben ist, nicht, wo ist der Lichtschalter in der Halle. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht. Das wusste ich dann irgendwann danach, weil mein Vater den Schalter dann oft ausgemacht hat, als er gegangen ist. Aber ich wusste, welchen Lieferanten kann ich anrufen und wo kriege ich was. Was kriege ich da? Was kann ich vielleicht mit Zahlungszielen machen? Was kann ich mit welchen Varianten machen? Weil man dazu einfach wissen muss, zu dem Zeitpunkt übernommen wurdest, im Grunde genommen zu 1 Euro mit Ablösung der Schulden.
Ja. Genau, das ist ja vielleicht der Punkt oder die Frage, worauf ich hinaus wollte. Jetzt rückblickend betrachtet, wie gesagt, so ein Übergang ist manchmal smoother so ein bisschen. Hätte dir was gefehlt? Hättest du dir da mehr Zeit gewünscht?
Definitiv. Was man natürlich sagen kann, wir haben das eine Zeit lang immer so verglichen, du bist nach dieser Phase, bist du ins kalte Wasser geworfen worden. Ich sage immer, kaltes Wasser ist zwar richtig, theoretisch war es aber Milch, weil du hast gestrampelt so lange, bis es Butter wird und du da aus diesem Topf raus hervorklettern kannst. Das heißt, die Lernphase, die du gemacht hast, sei es, ganz ehrlich, mir tut eine 5. Mahnung nicht weh. Die haben wir natürlich nicht mehr im Haus, seit Ewigkeiten, wir zahlen mit Skonto. Aber zu dem Zeitpunkt hat jeder versucht, irgendwie uns ausbluten zu lassen. Wir mussten schmerzhaft kennenlernen, was heißt es, Kreditreform zu haben? Was heißt es sozusagen, irgendwo auf einmal bling, eine Nummer zu sein, die sagen, ey, der hat nicht gezahlt. Und zwar, er hat nicht gezahlt, weil er es nicht konnte, sondern wir sind damals an ein Unternehmen gegangen und haben gesagt, wir würden gerne eine Woche mehr Zeit haben, um zu zahlen. Und das Unternehmen hat gesagt, hat uns direkt gemeldet bei der Kreditreform, die ich bis dato gar nicht kannte, nicht wusste, was machen die. Und dann alle Lieferanten auf einmal gesagt haben, ey, ihr müsst jetzt Vorkasse zahlen. Geht's euch gut oder was? Und wir dann ganz peu à peu, Stück für Stück, uns aus dieser roten Zahl der Kreditreform, nur weil wir gesagt haben, wir würden nicht zahlen, da wieder rausgekämpft haben. Also es war natürlich super zu sagen, das alles zu lernen. Du hast es aber teilweise schmerzhaft gelernt, sei es mit Geld, sei es mit Zeit, sei es mit intensiven Tagen. Mehr lernen kannst du nicht. Wünschen würde ich jedem einen smoothen Übergang. Alle sind irgendwie, vorsichtig gesagt, happy. Man kriegt einen smoothen Übergang. Der ehemalige Inhaberkopf, wie auch immer, ist noch da, möchte gerne mitmischen und würde aber lieber, teilweise habe ich es ja in deinem Podcast auch gehört, beide Varianten schon, aber man würde natürlich lieber haben, so, die treten jetzt ein bisschen zurück. Man ist so smooth und sagt, ja, wir kommen vielleicht noch mal 1-2 Mal her. Ich übertreibe mal, der will irgendwo noch mal was rumwurscheln oder sagt, ich kenne einen befreundeten Unternehmer von mir hier aus der Ecke. Da weiß ich, dass der Vater noch im Unternehmen ist und die Holzbestellung immer macht. Das ist ein Holzfensterbau und der macht immer die Holzbestellung, weil er sagt, da vertrauen sie mir, weil sie wissen, das mache ich seit Jahren. Irgendwann werde ich es nicht mehr machen. Aber das ist so der einzige Job noch. Aber gleichzeitig hast du ihn halt noch da zu fragen. Die Situation hatten wir nicht. Wir hatten niemanden zum Fragen in der Sicht, außer Kontakte, andere Stahlbauer, Netzwerke und so weiter.
Ja, ist ja auch so. Also du hast vorhin ja gerade gesagt, dass dieses ins kalte Wasser, kalte Milch springen oder Milch springen und sich da ein bisschen rauszustrampeln. Und nichtsdestotrotz stelle ich es mir, auch wenn ihr das gut gemeistert habt, und auch mit Netzwerken und auch mit Unterstützung organisatorisch erstmal am Anfang echt sehr schwer vor. Wie habt ihr euch als Brüder denn in der, ich nenne es jetzt mal Führung, so sortiert, dass ihr für euch eine sehr klare Aufgabenaufteilung hattet? Also du machst das jetzt, ich mache jetzt das. Oder musstet ihr euch das ein bisschen erkämpfen?
Gab es nicht. Mussten auch nicht erkämpfen, sondern musste sich rauskristallisieren. Also zu dem Zeitpunkt, wo das dann war, darf man zum ersten nicht vergessen, mein Bruder Sjart hatte eigentlich seine Ausbildung gestartet als Industriekaufmann. Der musste dann erstmal hinnehmen, dass ich als sein großer, 4 Jahre älterer Bruder es irgendwie hingekriegt habe, dadurch, dass ich einen Techniker hatte, weil es gab keinen, der sonst ihn hätte als Ausbilder ausbilden können, dass ich das mache. Im Grunde genommen hat mein Bruder aber, die Ausbildung war, glaube ich, die härteste, die du machen konntest, weil er musste noch zur Schule gehen, teilweise natürlich während der Ausbildungszeit, und war aber im Betrieb, und er war im Betrieb nicht jetzt als Auszubildender. Also ganz ehrlich, der hat Projekte geleitet, der saß mit Architekten in Köln bei Köln Messe am Tisch und hat denen mit seinen damals teilweise 24 dann nach den ersten 2-3 Jahren am Tisch und hat denen das dann gesagt, wie das laufen soll. Da stehen dann irgendwelche eingestandenen 60-jährigen Architekten da vor meinem Bruder, der damals bei der Kölnmesse, fällt mir halt so besonders auf, weil das damals so war, dass er da so, ich weiß nicht, 24 oder 25 war und erzählt den 60-jährigen Architekten, wie wir denn bitte diesen Bau lösen. So. Und das lernst du halt extrem. Und die Aufgabenteilung von deiner Frage her hat sich ergeben. Heute ist es so, ich bin im Grunde genommen Prokurist und mache, wir nennen es immer Geschäftsleitung. Ganz ehrlich, für mich sind Namen auf Visitenkarten nicht wichtig, weil für mich ist wichtig, was macht die Person so. Ich mache Kalkulation, Verkauf, Projektleitung und leite die Montagen und mache Bauleitung. Ich arbeite noch für das, was ich tue. Also ich führe nicht nur. Und mein Bruder genauso. Mein Bruder ist im Grunde genommen, hat sich irgendwann rauskristallisiert oder nicht kristallisiert, sondern es ist ein Betriebsleiter weggebrochen, weil er gehen wollte. Und daraufhin haben wir gesagt, ja, wir finden jetzt keinen neuen. Dann hat mein Bruder gesagt, gut, dann mache ich es jetzt. Und heute ist mein Bruder dort in der Betriebsleitung und steuert die komplette Fertigung. Und da hat sich rauskristallisiert, ich muss mich aus der Fertigung raushalten. Ich kann mich zwar um die Projektabarbeitung, wie oder was machen wir was, und ich kann mich mit ihm verständigen, aber früher bin ich durch die Werkstatt gegangen in den ersten Jahren und habe festgestellt, da fehlt eine Rundung, da muss noch eine Schweißnaht hin, die Schweißnaht sieht scheiße aus, solche Geschichten. Da muss ich mich dann irgendwann zurückhalten, weil er gesagt hat, ey, das ist mein Bereich, komm bitte zu mir, wenn du da was hast. Klar eckt das an. Damals, wir saßen in einem Büro, ich kann dir bis heute nicht mal teilweise sagen, was da für Sachen sind. Ich finde heute noch Zettel manchmal, wenn ich irgendeine Dokumentation machen muss oder ein altes Projekt aufmache, weil ich irgendwas nachschauen will, wie wir es damals gemacht haben, wo ich noch Unterschriften finde und denke, okay, diese 100-seitige Dokumentation hast du damals geschrieben, ich weiß nicht wann und wie. Keine Ahnung. Damals hat sich's dann halt rauskristallisiert, nach und nach, wie löst man was? War schon immer so, ich bin erst vorsichtig gesagt, Aushängeschild nach draußen für die Firma. Ich bin mit dem Kundenkontakt. Mein Bruder ist immer hinten und macht trotzdem Kundenkontakt. Meine Mutter kümmert sich um Personal, um Buchhaltung und vorsichtig gesagt darum, dass alle sich miteinander verstehen. Meine Mutter ist, so wie sie damals diese Weste übernommen hat, sage ich mal, immer so dieser Fels in der Brandung, wenn mein Bruder und ich aneinander geraten. Also ich glaube oft genug, wenn man das zusammenschreiben würde, wie oft ich mich bei ihr über meinen Bruder beschwert habe oder andersrum, ich glaube, da kannst du ein ganzes Buch drüber schreiben.
Ja, aber so ist das nun mal unter Geschwistern.
Ja, also wenn hier einer sagen würde, und ganz ehrlich, es sind damals, als das dann übernommen worden ist, es sind Leute wegen mir gegangen, weil ich, vorsichtig gesagt, teilweise ein Choleriker war, das ist Welten besser geworden, war aber zu dem Zeitpunkt für mich, ich hatte eine straighte Linie und sag, wir lösen dieses Problem, was wir hier haben durch den Tod von meinem Vater, nur indem wir mit Leistung, Arbeit auftrumpfen. Also da war, vorsichtig gesagt, kein Platz für einen Podcast wie heute oder unabhängig, ob man jetzt keinen Kaffee trinkt, aber auch für die Kaffeezeit. Also Mittagspause kennen wir nicht. Also es ist so, immer wieder in Bewerbungsgesprächen von Mitarbeitern, die sich bei uns bewerben, da sitzen wir meistens zu dritt drinne oder zwei, also immer noch. Und dann sagen wir, ihr müsst aber eure Frühstückspause und eure Mittagspause nehmen. Nur weil wir das nicht machen, müsst ihr das nicht machen. Und dann weisen immer schon die Leute darauf hin, weil natürlich, wenn du ein kleines Team bist teilweise, und dann ist das irgendwie so ein Zugzwang, dass man sagt, ja, der muss jetzt Mittagspause machen.
Es kommt ja irgendwann vielleicht der Punkt, wo man sagt, okay, ich habe vielleicht noch nicht hier und da die volle Verantwortung, auch wenn dein Vater dir auch damals schon zugeschrieben hat. Gab es für dich mental irgendwann einen Punkt, wo du gesagt hast, auch nachdem der Vater verstorben ist, hey, ich bezeichne mich wirklich, klar, ich agiere unternehmerisch, aber ich bin jetzt eigentlich auch wirklich der Unternehmer, wo du von dir selber auch das Gefühl hattest innerlich, ich bin jetzt an dem Punkt.
Schwierig, weil Unternehmer sind wir eigentlich seit der Situation. Das große Problem, was wir immer, oder wir sind da Unternehmer, wir leben das, wir sind selbst und ständig, wir sitzen hier, wir sitzen viele Stunden hier, wir gehen total auf in dem, was wir machen. Ich könnte dir über zig Projekte, wo du eben angefangen hast, über Projekte erzählen. Ich könnte dir zu jedem sagen, wie oder was ist das gelaufen? Das heißt, wie sind sie auch kalkulatorisch gelaufen? Und die Problematik war bis heute immer, und das ist bis jetzt eine der größten Problematiken, dass nach außen hin jeder mal sagt, ja, ihr seid ja ein Unternehmen, es läuft ja alles gut und ihr seid ja Unternehmer und da muss ja das Geld prasseln, wie blöd, und ja, ja, das ist eine laufende Firma und ihr könnt das alles so übernehmen und da sind ja zig Leute und was weiß ich. Und da muss ich immer sagen, wir sind Unternehmer, mein Bruder und ich sind Unternehmer, ja, und wir haben das auch, es war damals eigentlich schon ab dem Tag danach waren wir Unternehmer. Mhm. Ich würde sagen, meine Mutter hat es erst ein bisschen später für sich selber realisiert, sag ich mal, aber auch einfach nur daher, weil ich wusste, was ein Unternehmen ist. Man muss einfach dazu sagen, ich habe zu dem Zeitpunkt schon mal in einem Unternehmen gearbeitet. Mein Bruder erst in diesem Unternehmen, meine Mutter in der Schule, also öffentliche Geschichte, sag ich mal so. Das heißt, ich wusste schon, es ist ein Unternehmen und für mich waren wir danach direkt Unternehmer. Aber bis heute existiert diese Schwierigkeit, jemandem extern zu sagen, was das wirklich heißt, in Stunden, die du hier aufopferst, in Zeit, in Probleme. Also ganz ehrlich, noch heute kriegst du eine WhatsApp-Nachricht oder eine E-Mail und sagst danach, scheiße, wie kriege ich das Problem jetzt aus dieser Welt, weil irgendjemand, vorsichtig gesagt, keine Ahnung, für 30.000 Euro irgendwelche E-Tankstellen umgefahren hat oder was weiß ich nicht alles, ne? So, also, wo du feststellst, ja, da bin ich Unternehmer. Und ich denke dann so und ich sage, das ist so, ich würde aber schon sagen, es hat relativ lange gedauert, dass man selber es verwirklicht hat. Aber zu dem Zeitpunkt war man schon immer und sagt, wir stehen hier für dieses Unternehmen. Also schon.
Cool. Also meinte ich das übrigens auch. Also mir geht es ja gar nicht um das Blatt Papier oder auch um die Vorzüge, sondern einfach um dieses, oder was mich interessiert hat, um dieses mentale Verständnis, hey, ich sehe mich jetzt nicht nur, was man danach trotzdem ja auch ist, nur als Teil des Teams, sondern ich habe jetzt hier wirklich den Kopf auf die Verantwortung.
Also das sehen wir eigentlich seit dem ersten Tag, auch wenn meine Mutter sozusagen auf dem Papier drin steht, wenn man sich wirklich es anguckt, sind mein Bruder und ich seit dem Tag Unternehmer und haben uns eigentlich da eingesetzt. Wie gesagt, wenn man sich da anguckt, auch mein Bruder, sei es damals die Ausbildung, die eigentlich keine war, außer der Schultag, die er dann trotzdem mit Bravour abgeschlossen hat. Und wir haben nachträglich irgendwann nochmal, hat er auch den Techniker, ich habe ihn in Maschinenbau, er hat ihn in Bautechnik nachträglich nochmal Vollzeit gemacht und Vollzeit hier gearbeitet. Und auch da ist zum Beispiel so eine Situation, wo man sagt, wenn man wirklich Unternehmer ist, dann guckt man sich vorsichtig gesagt alles an. Es gibt so zum Beispiel diese Situation damals, dass wir gesagt haben, nach der Ausbildung von meinem Bruder irgendwann, es wäre gut, wenn wir auch noch mal ein bisschen bautechnisch mehr Infos haben, weil unsere Gewerke nicht nur Stahlbau sind, was ich mit dem Maschinenbau recht gut abdecke, sondern sei es ein Entwässerungsplan, sei es Bauanschlüsse und solche Sachen sind eher in diesem Thema Bautechnik. Zu der Situation war es damals so als Unternehmer, ja okay, wir brauchen Bautechniker. Was wäre das Beste? Einen eigenen auszubilden oder nicht auszubilden, sondern Bautechniker zur Schule schicken, dass er Bautechniker wird. Mein Bruder hat aber einen Industrieberuf gelernt. Eigentlich musst du für einen Bautechniker einen handwerklichen Beruf vorher gemacht haben im Bau. Heißt Maurer, heißt Zimmermann oder sonst irgendwas. Wenn du aber ein Unternehmer bist, dann gibst du nicht auf und sagst, ja, der ist jetzt kein Maurer oder Zimmermann gewesen. Es muss doch irgendwo einen Passus geben. Dann durchwälzt du als Unternehmer, gehst du hin, guckst dir die Gesetzestexte an, bis du irgendwann rausfindest, jeder darf Bautechniker werden, wenn das sein Job vorher so war, dass es dazu kommen kann, dass er die Prüfung besteht. Und dann gehst du zur Schule und sagst, hier, mein Bruder, er dann auch, er möchte gern Bautechniker werden. Gesetzesparagraf, ich weiß ihn nicht, XY steht drinne. Wenn er das Ziel schafft und die Aussicht gibt, dass er die Prüfung nach 2 Jahren schafft, darf er anfangen. Das darf natürlich gleichzeitig vom Gesetzesgeber die Schule gerne gegenprüfen. Heißt, damals haben wir es hingekriegt, dass mein Bruder dann zur Schule gegangen ist, ein Personalgespräch geführt hat mit dem Direktor von der Schule, wo dann gewisse Fragen und Lebenslauf abgefragt worden sind, der dann die Zulassung bekommen hat, Bautechniker zu machen. Würdest du als Außenstehender, außer du willst es wirklich unbedingt nicht machen, als Unternehmer sagst du, es muss irgendwo einen Weg geben, wie ich das unternehmerisch lösen kann oder wie ich zu diesem Ziel komme, selbstständig.
Also wenn ich dich richtig verstehe, unternehmerisch zu handeln heißt für dich, egal in welcher Situation, einfach eine Lösung zu finden und wenn es erstmal keine offensichtliche gibt, zu überlegen, okay, welche Wege könnte man gehen, um das Problem dennoch zu lösen.
Ja, unternehmerisch ist nicht für mich jedenfalls nicht. Unternehmer sind für mich Leute, die weitsichtig gucken können, schauen können, wo liegen die Probleme und sich gleichzeitig irgendwo auch am Ende reflektieren können und ändern können, um zu sagen, wie löse ich ein Problem? Wie kriege ich dieses Problem aus der Welt? Natürlich gerne am liebsten führen, aber wie kriege ich ein Problem wirklich auch technisch aus der Welt? Zu sagen, wie kommen wir weiter generell als Unternehmen? Wie schaffen wir es, dass wir als Firma Windhorst in den letzten Jahren, sei es immer wieder Lohnerhöhungen gemacht haben? Wie kriegen wir eine vernünftige Nachkalkulation? Weil wir haben eben im Voraus mal drüber gesprochen. Als Unternehmer sag ich immer, interessiert mich nicht, wie viel Umsatz wir machen. Mich interessiert nicht, wie viel Tonnen wir machen, was viele Stahlbauer sagen. Mich interessiert, können wir alle Leute am Ende bezahlen? Hat das Projekt Geld gebracht? Ist das Unternehmen profitabel? Wie viel Deckungsbeitrag können wir generieren? Und wenn man sich da unsere Zahlen anguckt, sieht man in den letzten Jahren, dass wir es mit ähnlichem gleichem Personalstamm geschafft haben, einen höheren Deckungsbeitrag zu generieren und den dann natürlich auch immer gerne wieder an unsere Mitarbeiter und so weiter gegeben haben, weil ohne meinen Bruder, ohne meine Mutter, ohne unser Team bräuchte ich hier nichts machen. Gibt's meine Stelle nicht.
Ja, das ist sehr schön, dass du das genauso siehst und auch so wertschätzend vor allem siehst. Das ist ja der wichtige Punkt zu sagen, okay, wir haben im Vorfeld über Wertschätzung auch ganz kurz gesprochen, wie man das durchaus weitergeben kann. Du hast gerade gesagt, reflektieren. Ich würde da vielleicht nochmal einsteigen. Gab es denn Fehler, aus denen du vielleicht auch besonders gelernt hast? Auch wenn sie vielleicht in dem Moment super schmerzhaft waren, gab es da was, was dir direkt einfällt, wo du sagst, das hätte ich anders machen sollen? Also klar gibt es was, was man anders hätte machen sollen, wahrscheinlich etliche Sachen, aber gab es einen Fehler, wo du besonders was draus gelernt hast?
Naja, der größte Fehler, und der kommt immer wieder vor, ist dieses Nein sagen. Also wir sagen zu vielen Ja und wir haben viele Fehler gemacht, sehr viele Fehler gemacht, wir haben viele konstruktive Fehler gemacht, wir haben technische Fehler gemacht. Ich jetzt nicht explizit, ich sag mal, für mich dieses Großflächige ist dieses, das weiß ich auch, mein Bruder würde es sofort unterschreiben, dass ich zu oft zum Beispiel zu etwas Ja sage. Also für mich ist vorsichtig gesagt oft immer noch der Kunde König bis zum gewissen Grad. Also klar, wenn ich jetzt einen Stahlbau Pink verkauft habe und der möchte ihn auf einmal Gold haben, dann ist es ein ganz klarer Wechsel. Das heißt, wir reden über Claim Management für mich, wo ich sage, da haben wir den größten Fehler gemacht, das zu lange den Kunden zugute zu kommen, zu sagen, ja, wir machen das noch mit für dich, obwohl es gar nicht im Vertrag steht oder gar nicht irgendwas drin steht. Ich sag mal, meine Mutter ist inzwischen diejenige, die unsere Verträge durchguckt. Und jeder sagt immer, ja, gib die doch an den Anwalt. Wir haben einen großen Vertrag, gib den an einen Anwalt. Ganz ehrlich, was macht der Anwalt? Tut mir leid, der redet mit mir darüber. Wenn ich wissen möchte, ob dort Fehler in dem Vertrag sind oder Sachen, die ich nicht unterschreiben kann, dass ich sage, keine Ahnung, der Stahlbau, ja doch, ich habe ein Beispiel dafür. Wir haben einen Vertrag gehabt für England, für Wimbledon, für ein Projekt. Und da stand dann in diesem Vertrag drinne, der Auftragnehmer hat alles zu leisten, auch wenn es nicht in diesem Vertrag steht. Wo meine Mutter gesagt hat und ich gesagt habe, bedeutet alles. Ja, zwar zu dem Projekt, aber wenn jetzt irgendein Kantblech oder ich sag mal eine Bürstendichtung oder irgendetwas, das war ein verfahrbares Dach, ich übertreibe mal, das steht ein verfahrbares Dach drin und wir würden jetzt, hätten das verfahrbare Dach verkauft ohne Motoren. Und da steht aber dieser Satz drin. Und der Kunde kommt nachher und sagt, ja, aber du musst ja jetzt Motoren liefern. Wo ich sage, tut mir leid, so einen Satz kann ich nicht unterschreiben in so einem Vertrag. Und da ist es halt wirklich so dieses Nein sagen und zu sagen, so, das gibt es nicht. Inzwischen sind wir da relativ rigoros geworden und sagen, ja, können wir euch anbieten, können wir machen, steht aber nirgends so. Und deswegen sind für uns inzwischen doch die Verträge und auch die Zeichnungen, die dafür gibt, sehr wichtig, obwohl 90% unserer Kunden kommen und sagen, ich habe hier so ein tolles Bild von so einem schönen Dach, was irgendwie ein Designer, Architekt sich überlegt hat, wie kriegen wir das realisiert? Das ist unsere Grundlage für die Anfrage. Dann gehen wir hin und versuchen das so weit zu beschreiben und zu fassen, dass man danach sagen kann, okay, das habe ich verkauft. Und da ist wirklich, also das Claim-Management ist so ein größter Fehler, wo ich immer gesagt habe, das haben wir zu lange schleifen lassen. Und
aus Fehlern lernt man halt eben auch. Man weiß dann, was man dann vielleicht danach auch besser machen kann, hoffentlich. Damit viele junge Unternehmerinnen auch nicht so viele Fehler machen. Wenn jetzt jemand zu dir kommen würde, der sagen würde, Mensch, Tjark, ich stehe gerade vor einer Betriebsübernahme, vor einer Unternehmensübernahme. Was würdest du der jungen Person raten? Welchen Tipp, welchen Impuls würdest du ihr geben?
Dem Impuls, meine Meinung, ich weiß, die wirst du jetzt nicht gerne hören, ist, holt euch nicht irgendeinen Unternehmensberater, sondern holt euch bitte jemanden, einen Unternehmer, am besten natürlich jemand, der in der ähnlichen Art ist oder auch nicht, der auch nicht das Gleiche durchgemacht hat, sondern jemand, der Unternehmer ist und sagt, ich kenne die Person, ich helfe dir. Versuch über dein Netzwerk von Freunden, sei es vom Feiern, sei es von verschiedenen Sachen, jemanden zu finden, wo du sagst, den akzeptiere ich und der hilft mir. Wir alle haben diesen einen Freund oder diese eine Freundin und der kennt wieder irgendjemanden. Und wenn der jemanden hat und sagt, das ist der Unternehmer, dann kann er dir wirklich helfen. Es ist zum Beispiel so, dass ich jemanden hatte, der uns als Lieferant damals geholfen hat, als mein Vater gestorben ist, eine Woche sich freigenommen hat sogar, weil er da so, mein Vater 52 war zu dem Zeitpunkt, und der hat uns damals dann verbunden zu einem anderen Stahlbauer und gesagt, hier, der kann dir helfen, weil wir hatten einen Nachtrag, sind wir wieder beim Claim Management, und das war jemand, der hat für mich dann am Ende, vorsichtig gesagt, eine ganze Zeit lang als Vaterersatz vorsichtig gedacht, gedient, obwohl es ein Unternehmer war. Heute haben wir eine Firma noch nebenbei zusammen. Und der war im Grunde genommen da und ich konnte ihm alle Fragen dazu stellen. Ich habe selbst in den letzten 10 Jahren oft genug ein, zwei Leuten geholfen bei solchen Übernahmen oder wie auch immer, wo es einfach darum geht, du brauchst jemanden, der Bilanz lesen kann. Unternehmensberater sind alle toll, ist alles gut, wenn es die richtigen sind. Ich will gar nicht ausschließen, auch ich kenne ein, zwei Unternehmensberater, die für uns schon einen guten Plan mal erstellt haben für den Neubau, den wir jetzt planen. Aber am Ende hinterfrage es und geh selber mit dem Menschenverstand hin und kontrolliere, wie du es möchtest. Wenn es für dich passt, ist es fein. Wenn es für dich nicht passt, lass es.
Ich weiß noch nicht ganz, ob ich das rausschneiden werde. Nein, Quatsch. Alles gut. Nein, aber was ich damit rausnehme, ist einfach dieses persönliche Netzwerk und vielleicht auch diesen persönlichen Mentor, wenn ich dich...
Der persönliche Mentor ist relativ wichtig und jemandem, dem du vertraust. Und ganz ehrlich, jeder, der eine Firmenübernahme macht oder sagt, er tritt in irgendwelche Fußstapfen, dem kann ich nur empfehlen, guck es so durch, hinterfrage die Sachen, die du selber nicht weißt an jemanden, also klar, auch um dann wieder reinzukommen, wenn du sagst, willst du es rausschneiden, hol dir jemanden, wo du sagst, ich übertreibe mal, da ist in der Bilanz eine Zahl, die verstehe ich nicht oder ich verstehe keine Bilanzen. Wir haben zu dem Zeitpunkt, tut mir leid, von Bilanzen keine Ahnung gehabt. Ich sag bis heute, ich habe keine Ahnung hundertprozentig davon. Ich kenne zwar Zahlen und ich kenne die für mich wichtigen Zahlen, die da drinnen stehen, aber hol dir jemanden, der dich unterstützt in deiner Entscheidung. Also hol dir das Fachwissen dazu aus einem Netzwerk und guck es dir selber an. Nur wenn du es selber gemacht hast, so wie wir eben drüber geredet haben, mit Wasser oder Milch zu stampfen, hol dir jemanden, der dir zeigen kann, was dir unklar ist. Weil am Ende als Unternehmer, wenn du etwas übernimmst, stehst du danach komplett gerade dafür. Heißt, du musst wissen, wie es geht und kein anderer.
Absolut richtig. Und wir lassen natürlich alles drin an der Stelle. Weil genau das macht es ja auch aus, wie dein Denke dazu ist, beziehungsweise dein Blick da drauf ist. Ich danke dir für deine Zeit. Ich glaube, wir hätten noch einige Themen, die wir besprechen können bei so einer,
definitiv.
Bei so einer Reise. Ich glaube, wir hätten auch deinen Bruder hier noch mit dazu setzen können. Von daher vielen Dank für deine Zeit, obwohl ich weiß auch, dass die sehr knapp bemessen ist. Vielen Dank für den doch sehr emotionalen Einblick auch. Vielleicht auf der einen oder anderen sehr nicht ganz so einfachen Einblick. Und ich wünsche euch und dir auf jeden Fall noch viel tolle und profitable Berufsjahre auf jeden Fall.
Ja, vielen Dank. Bist gern gesehen. Vielleicht ergibt es sich ja auch irgendwann nochmal mit meinem Bruder oder mit meiner Mutter. Wer weiß.
Danke dir. Ciao, ciao.
Ja. Und wenn du jetzt wissen willst, wie für dein Unternehmen für die Nachfolge ist, dann probier doch einfach mal unseren Nachfolge-Readiness-Check aus. Er bietet dir eine erste fundierte Standortbestimmung und zeigt dir, wie gut dein Unternehmen wirklich auf eine Übergabe vorbereitet ist. Egal, ob du abgeben oder übernehmen willst. Er macht dir sichtbar, wo ihr gut aufgestellt seid, wo es vielleicht Herausforderungen gibt und naja, welche Hebel den Wert und die Übergabefähigkeit konkret steigern. Und das nicht nur mit Gefühl, sondern mit echten Zahlen, inklusive Einschätzungen, wie sich Maßnahmen auf Kaufpreis und Übernahmechancen auswirken. Also wenn du jetzt den Check für dich oder dein Unternehmen machen möchtest, dann schreib mir gerne direkt oder klick auf den Link in den Shownotes. Wir hören uns und bis zum nächsten Mal.